Der erste FC Nürnberg verliert auf Schalke. Die U23 marschiert weiter in der Regionalliga Bayern. Dazu geben wir euch einen kleinen Ausblick auf den nächsten Spieltag gegen den SC Paderborn. Dann eure Fragen rund um Kader, Fiel, Hacking und mehr. Und dazu liefern wir euch 4 Transfervorschläge. Ich bin Christian und begrüße wie immer an meiner Seite Julian.
Ja, auch ein Hallo von mir in die Runde. Ich freue mich schon auf die heutige Folge, auf die 4. Folge des Clubfokus Podcasts. Macht sehr viel Spaß bis hierhin schon mal vorab. Vielen Dank für eure Themenwünsche, Fragen etc. Und an der Stelle natürlich auch wieder der Hinweis, dass ihr uns gerne unterstützen könnt auf verschiedene Arten und Weisen. Egal ob Support in Form, dass ihr es teilt, dass ihr es liked, dass ihr den Podcast abonniert, gut bewertet. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, freut uns das natürlich auch sehr. Wir verlinken euch das wie immer in die Folgenbeschreibung. Könnt ihr gerne vorbeischauen, warum das Ganze und wie und weshalb. Ja, und jetzt glaube ich genug gesagt. Starten wir mit dem Spiel, das hinter uns liegt. 0-2 auf Schalke. Ja, nichts Neues letztendlich, wenn man die letzten Jahre betrachtet. Gibt es da selten Punkte für einen Club. Und ja, war es für dich dann am Ende eine verdiente Niederlage für Nürnberg?
Ja, auf jeden Fall. Also Schalke von Anfang an einfach die präsentere Mannschaft, wie ich fand. Das hat ja schon in der ersten Minute angefangen mit dem langen Einwurf und dann den zweiten Bällen, was eben ein sehr großes Thema war in dieser Partie, dass eben der Club viel zu wenig zweite Bälle da um und im eigenen 16er aufgesammelt hat. Und ja, das war eben das große Faustpfand der Schalker, die da aggressiver waren, die da die zweiten Bälle aufgesammelt haben und dann sich eben durch Wucht, jetzt nicht durch spielerische Klasse, auch nichts Neues, haben wir auch schon letzte Woche so im Podcast besprochen und angekündigt, seine Chancen erarbeitet hat. Auf der anderen Seite wäre auch offensiv mehr möglich gewesen für den ersten FC Nürnberg, haben wir auch in unserer Analyse so geschrieben, aber es waren eben ja viele Ungenauigkeiten im Nürnberger Spiel, Pässe in den Rücken, wo du eigentlich das Tempo mitnehmen könntest und dadurch hast du dir dann einige Chancen verbaut und letztendlich deswegen auch kaum gute Torchancen dir herausgespielt. Die größte war wahrscheinlich Can Usun, wo er nach 60 Minuten da von halbrechter Position abschließt, stark pariert von Müller. Dann noch Schleimer kurz nach der Halbzeit auch noch mit einer ordentlichen Chance, aber das war es dann eigentlich schon.
Schleimer, Kopfball noch in der ersten Halbzeit in der Ecke. Aber
genau.
Und halt Lowcamper. Ja,
aber für mich auch keine große Chance.
Also, Lowcamper halt kurz vor Schluss.
Da war das Spiel durch. Halt schon zu. Aber wenn ich jetzt, die Großchance so definiere, bevor der Abschluss passiert, ob das jetzt eine Situation ist, wo du sagst, der muss rein, da habe ich eigentlich keine Nürnberger Chance gesehen, die rein muss. Auf der anderen Seite Schalke jetzt auch nicht mit Chancen in Hülle und Fülle, aber ich denke, das geht dann trotzdem über die Summe verdient und ja, völlig in Ordnung für Schalke, der Heimerfolg.
Ja, ich tue mir schwer mit komplett verdient, also ja, ist glaube ich auch müßig drüber zu reden, wir haben das Spiel ja auch schon analysiert am Tag danach. Spielerisch fand ich Nürnberg nach der Anfangsphase eigentlich ganz gut, so ersten Minuten schon einige Ballverluste da hinten gegen die Schalker Mannorientierungen. Aber auch wenn ich mir jetzt mal die Statistik anschaue, 85% Passquote, das ist bislang nur Holstein Kiel auch gelungen. Der Rest hatte deutlich weniger auf Schalke, auch St. Pauli, die ja oft dafür gelobt werden, hatten auf Schalke deutlich unter 80% Passquote. Also es zeigt schon, dass ja, in den ersten zwei Dritteln des Spielfeldes aus meiner Sicht einiges geklappt hat im Laufe des Spiels. Ich finde, dass man da schon ganz gut diese erste Schalker Pressingreihe überspielt hat, dass man da oft Chamra gefunden hat. Auf der 6, der dann auch immer mal Raum hatte, aber dann eben ja, ist das leidige Problem halt, wie dieses eine Solo von ihm, wo der Ball auf Goller dann in den Rücken kommt, erste Halbzeit. Solche Szenen gab es aus meiner Sicht einfach zu viele, wie wir es ja schon geschrieben haben. Und dann ist es am Ende natürlich auch nicht unverdient, weil halt großes Thema ist einfach zweite Bälle, ist vor allem Rückraum im eigenen Strafraum. Das ist auch, hab's hier mir extra einen Screenshot gemacht, wenn ich mir die Abschlüsse der Schalker anschaue, von wo die sind und auch die Ballkontakte von Schalke im 16er, dann ist das unfassbar eigentlich, die sind alle so auf 16er Höhe und knapp im 16er drin, also da siehst du halt einfach, Schalke hat ja einfach jeden Ball reingeschlagen gefühlt in 16 und jeder zweite Ball war aber halt bei Schalke und bei Nürnberg keiner und das war für mich einfach der große Unterschied.
Ja, da habe ich auch noch ein paar Zahlen zu diesem Thema, zweite Bälle, was natürlich dann wenn es den Rückraum betrifft, dann auch einen Sechser betrifft. Florian Flick sicherlich nicht sein stärkstes Spiel gemacht. Auch was Zweikämpfe angeht, hat er nur 4 seiner 12 Defensivduelle gewonnen. Und vor allem, was gefehlt hat, eben dieses zweite Bälle gewinnen. Er hat insgesamt 6 Duelle um zweite Bälle gehabt. Das ist schon ein unheimlich hoher Wert für einen Sechser auf Schalke. Ich habe mir mal die letzten beiden Heimgegner der Schalke angeschaut. Das waren Paderborn und Karlsruhe, die jeweils mit 2 zentralen Mittelfeldspielern gespielt haben. Und zusammen kamen diese 4 zentralen Mittelfeldspieler in diesen 2 Spielen auf 6 Duelle um zweite Bälle. Flick alleine musste schon 6 führen. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass eben zu viele zweite Bälle für Schalke gab. Zu viel diesen Kampf gab für Schalke, den sie ja wollen. Ja, und Flick konnte da zu wenig aufsammeln, was eben auch ein großes Thema war. Auch jetzt nochmal auf Balleroberungen zu sprechen, habe ich auch noch eine Statistik herausgesucht. Schalke mit 86 Balleroberungen in diesem Spiel, die Nürnberger mit 80. Ja, erstmal kein besonderer Wert, aber wenn man eben sieht, Schalke mit 61 Balleroberungen in Mittelfeld und Angriffsdrittel, Nürnberg hingegen nur mit 33 Balleroberungen in Mittelfeld und Angriffsdrittel. Also da war schon der deutliche Unterschied, dass sich Schalke eben ja weiter weg vom eigenen Tor diese Bälle erobern konnte und der Club eben nicht, was ja ohnehin schon immer ein Thema in dieser Saison ist, dass man ja kaum hohe Balleroberungen verzeichnen kann.
Ja, ist natürlich auch schwierig wahrscheinlich gegen Schalke, weil sie einfach jeden Ball halt rausschlagen, du dann kaum in Pressing-Situationen kommst. Aber ja, klar, bin ich auf jeden Fall bei dir. Und wie gesagt, das ist für mich auch dieses große zentrale Thema, das über dem Spiel steht, ist einfach zweite Bälle, Bereitschaft eben auf die zu gehen. Da Paradebeispiel ist sicherlich auch, erwähne ich nochmal, das 0:1, wo klar, den Ball darfst du nie verlieren. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, aber eben auch großes Thema, wie ich darauf reagiere, und das ist eben auch sinnbildlich. Kaminski, der da vorher noch den Ball erobert, des Innenverteidigers, steht dann am Ende im Nürnberger Strafraum. Und wenn man sich überlegt, von wo er kommt, die Nürnberger Spieler, die da außenrum stehen, die da auch locker mit hätten hintergehen können, sind eben auch als Schalkes Torschießer dann noch gefühlt im Mittelkreis. Und das ist eben schon ein großes Thema aktuell. Und zweite große Thema ist für mich Spiel im letzten Drittel. Wie gesagt, ich fand es bis dahin gut. Fand auch die Struktur eigentlich gut. Aber letztes Drittel fehlt es halt einfach aktuell. Fehlen für mich auch massiver Punkt Tiefenläufe. Ich habe es mir auch nochmal ein bisschen angeschaut. Ein paar Szenen aus der Schlussphase, wo du ja Schalke eigentlich dann schon am 16er festgespielt hast. Aber da dann ist es natürlich auch wieder häufig, ist es technisch zu unsauber. Und wie gesagt, so in die Box reinkommen. Auch Can Usun zum Beispiel hat keinen einzigen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum gehabt. Das ist schon auch nicht gut, weil da willst du ihn natürlich haben. Und ja, wie gesagt, Spiel im letzten Drittel gegen so einen kompakten Block fehlt es halt auch. Ich glaube, da hättest du vielleicht auch mal einen Chipball auf den zweiten Pfosten bringen können. Auch Fjell hat danach gesagt, müssen halt den scheiß Ball mal in die Box bringen. Und das war nicht der Fall. Klar, Club keine Mannschaft, die da einfach den Ball blind reinstellt.
Wenn du gerade beim Thema bist, Box, Ball in die Box bringen, hätte ich noch eine Statistik. Erstmal positiv 17 Abschlüsse für den Club. Nur 2-mal hatte man in dieser Saison mehr Abschlüsse, auch das ist schon beides lange her, nämlich in der Hinrunde in Kiel und gegen Osnabrück. Allerdings von diesen 17 Abschlüssen waren nur 6 innerhalb des 16ers, das ist sogar unterdurchschnittlich für den Club. Also ja, das zeigt nochmal, dass der Club sich schwer getan hat, in den 16er zu kommen, ja, weil eben auch immer wieder diese Pässe in den Rücken passiert sind. Dadurch hast du das Tempo rausgenommen und dann musstest du ja öfter mal aus der zweiten Reihe Maß nehmen, was dann meistens ungefährlich war, bis eben auf diese eine Usun-Chance.
Ja, bin ich bei dir und rundet ja im Endeffekt das ab, was ich gesagt habe. Wie gesagt, letztes Drittel in die Box kommen, Chipbälle, zweiter Pfosten, vielleicht auch so ein Thema, was ich gar nicht gesehen habe, weil Schalke da eigentlich extrem verwundbar ist. Ich weiß auch, dass ein Okunuki, wenn der links spielt, nicht das Kopfballungeheuer ist, aber glaube schon, dass du ihn vielleicht mal auch freiziehen kannst durch Bewegungen. So, Bewegung, Spiel, wenn ich nicht den Ball am Fuß habe, das ist, glaube ich, schon was besser werden kann. Aber ja, ist jetzt so. Und jetzt gibt es natürlich gegen Paderborn die Chance, das Ganze besser zu machen.
Ja, deutlich positiver lief es mal wieder, muss man sagen, für die U23, die 2:1 zu Hause gegen Wacker Burghausen gewann. Ja, war jetzt nicht die beste Partie. Ich habe mir auch da mal die Statistik zu Gemüte geführt. War eine optische Überlegenheit der U23 mit 57% Ballbesitz. Aber man hatte wirklich große Probleme, gegen diese 5-4-1-Formation der Burghausener in den Angriff zu kommen. Wenn ich mir die Ballbesitzangriffe anschaue, hatte der Club rein statistisch gesehen 13 und Burghausen 28. Also es war schon ein deutlicher Unterschied. Es hat sich dann auch an den Schüssen bemerkbar gemacht. Der Club lediglich mit 7 Abschlüssen, Burghausen mit 13 Abschlüssen. Also ja, war nicht das beste Heimspiel, aber sie zeigen eben, dass sie aktuell gut drauf sind und gewinnen das Ding dann eben doch. Sie gingen in der 74. Minute durch Dustin Forkell mit 1:0 in Führung. Für ihn läuft es übrigens richtig gut. Es war seine 6. Einwechslung in der Regionalliga Bayern und er hat schon 4-mal getroffen. Es gibt Stand Samstag, wo ich die Statistik herausgesucht habe, keinen besseren Joker der Regionalliga Bayern. Das, obwohl er wirklich nur 6 Einwechslungen hatte. Er braucht auch nur für seine 4 Treffer 115 Einsatzminuten. Das heißt, er trifft alle 30 Minuten. Also für ihn läuft es wirklich richtig stark. Hat er auch in der U19 schon richtig starke Statistiken abgeliefert und macht jetzt im Herrenbereich in der Regionalliga Bayern weiter. Also durchaus ein Mann mit Potenzial. Ja, Burghausen hat dann in der 84. Minute ausgeglichen durch Winkelbauer. Allerdings kam die U23 dann nochmal zurück. Joachims kurz vor Schluss, 88. Minute, war eine hohe Balleroberung der Klubberer. Dann Jahn mit einem super Steckball auf Joachims und der hat dann auch ein bisschen Glück beim Abschluss aus spitzen Winkel. Keeper ist noch dran, kann ihn allerdings nicht parieren und dann ja der Siegtreffer und weiterhin die beste Mannschaft der Regionalliga Bayern im Kalenderjahr 24. Joachims nochmal hervorzuheben mit einer engagierten Partie, hat die meisten Zweikämpfe aller Spieler auf dem Platz geführt, dazu defensiv gut zurückgearbeitet, also wirklich eine starke Partie von ihm. Auch interessant, Yannick Hofmann hat Einsatzminuten gesammelt, erst als Rechtsverteidiger, dann als Linksverteidiger, auch sehr fleißig gewesen, viele Zweikämpfe geführt, das 1:0 mit einem starken Lauf vorbereitet von der linken Seite, da mit dem Pass in den Rückraum, wo dann Forkell abgestaubt hat zum 1:0. Ja, ansonsten mit vielen Dribblings, ein, zwei Flanken, die gefährlich waren und auch mit 2 Abschlüssen, also ja, war auch eine engagierte Leistung für ihn und auch wichtig, wieder Einsatzminuten zu sammeln.
Ja, schön, dass es da positive Nachrichten gibt, macht natürlich Spaß, das Ganze zu verfolgen. Ja, auch U19, U17 werden natürlich auch immer mal wieder dran kommen bei uns und ja, U23, glaube ich, eine ganz coole Rubrik, da immer ein bisschen das Wochenende Revue passieren zu lassen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir mal weiter mit euren Fragen auch, die sehr vielseitig sind, die sich natürlich auch viel um die aktuelle sportliche Situation handeln, die sich ganz viel um den Kader handeln. Und ja, ich greife jetzt einfach mal eine raus, und zwar von Tobi, der eben fragt, denkt ihr, dass der Kader in der Breite einfach nicht gut genug besetzt ist und deswegen die Trainingsintensität zu hoch ist? Oft liest man, dass viele Belastungssteuerung brauchen. Sind sie deswegen eventuell nicht fit und können deswegen weniger laufen am Spieltag? Was sagst du denn dazu?
Ja, also ich glaube, es gibt schon gewisse Positionen, wo der Kader breiter besetzt sein könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Sechserposition denke, wenn Florian Flick da mal ausfiele, er ist ja einer, der immer spielt, glücklicherweise, dann würde es schon eng werden. Genauso in der Offensive fehlen dir einfach vor allem auf den Flügeln mal Optionen da durchzuwechseln. Benny Goller ist hinlänglich bekannt, dass er jetzt nicht die Topform in diesem Kalenderjahr vorzuweisen hat, aber es gibt eben wenig Optionen, da mal durchzuwechseln. Hango war ja am Anfang des Jahres noch verletzt, dann kommt er rein, kriegt gelb-rot, ja, unglücklich. Das Gleiche auf der linken Seite, Okunuki auch ja, lange nicht in Form, jetzt hat er es mal mit Schleimer probiert, auch eine Option, den dann ja mal auf die Flügel ausweichen zu lassen, also ja, wenn, dann musst du meistens ein bisschen basteln, deswegen ja, das sind so für mich Positionen, wo es aktuell ein bisschen fehlt, auch Stürmerposition. Ja, Anderson, da so ziemlich die einzige Option gerade, da Hayashi, ja, auch dauerhaft verletzt ist, mehr oder weniger. Mit Schleimer kann man es natürlich auch wieder versuchen, wie gesagt, der ist überall einsetzbar und ja, kann ja, ja, ich glaube, das Thema braucht man jetzt schon wieder aufmachen.
Ich glaube auch.
Ja, aber ansonsten bezüglich der Trainingsintensität, ob die zu hoch ist, ja, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich nicht tagtäglich am Trainingsplatz bin, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, jetzt nicht fair, wenn wir da irgendwas ins Blaue hinein mutmaßen würden, das ist nicht unser Stil, weil wie gesagt, da musst du Trainings öfter sehen, um es beurteilen zu können, alles andere kann nur Didi hammern und ja, der bin ich zum Glück nicht, aber
und ich glaube, man hört ja auch nichts davon, dass ja, jetzt irgendwie. Ja.
Also was schon auffällig ist, ist schon echt auf Belastungssteuerung. Er setzt heute aus. Aber ich glaube, dass es auch viel mit Vorsicht zu tun hat. Klar, so ein Anderson pausiert regelmäßig, aber es ist halt auch seine Vorgeschichte.
Es gibt ja einige Spieler auch mit Vorgeschichten.
Ja, eben, ich wollte es gerade sagen, es ist, das kann man natürlich schon drüber diskutieren, sowas wie Lohkämper, Schindler, Lawrence und so, das sind natürlich Spieler, die haben auch eine gewisse Verletztenakte. Bei Finn Jeltsch habe ich den Eindruck, ist man auch vorsichtig. Erinnere ich mich zum Beispiel an die letzte Länderspielpause, wo man ihn auch mal aus dem Training rausgenommen hat. Also ich glaube, dass da viel mit Vorsicht auch zu tun hat. Und wie gesagt, Trainingsintensität wäre, glaube ich, nicht fair, wenn wir das jetzt beurteilen würden. Und aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass der Kader schon, ja, schon auf manchen Positionen zu dünn ist. Eine Position, die ich extrem dünn finde, die du jetzt gar nicht angesprochen hast, ist für mich die von Jens Castrop, weil wenn er fehlt, was ja jetzt hoffentlich wahrscheinlich nicht der Fall ist gegen Paderborn, weil heute glaube ich wieder im Training, aber wenn er wegfallen würde, da hast du ja keinen Achter, der sich, ja, der im Spiel gegen den Ball besser ist als mit Ball. Und das ist schon auch ein Thema. Und klar, Sechserposition hast du genannt, Offensive. Also ja, der Kader ist dünn, auch wenn ich mir, war auch eine Frage, will ich jetzt noch gar nicht beantworten, wie unsere Top 11 aussehen würde, wenn alle fit sind. Ich dachte mir, ja, so viele coole Alternativen hast du da jetzt eigentlich auch nicht. Nee. Also ja, ist das auf jeden Fall ein valider Punkt, den man durchaus kritisch beäugen kann. Und ob sie jetzt deswegen weniger laufen, weil sie jetzt da nicht immer trainieren, ja, das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen. Ich glaube, dass das ja nochmal ein Thema für sich ist.
Ja, sehe ich ähnlich. Dann lass uns doch mit der nächsten Frage weitermachen. Eine Frage von FCNSF49er. Ja, eine Frage zum Scouting.
Ich glaube, 49er heißt 49er, das. Kann San Francisco. Sein. Aber ja, wir sind ja beim Fußball, okay, und nicht okay. Beim Football. Ja.
Jetzt habe ich es verstanden, ja. Ja, eine Frage zum Scouting-System, ob man da vielleicht auch mehr Geld reinstecken sollte, vor allem mit den Usun- und Brown-Millionen, da ja die externen Zugänge in den letzten Jahren jetzt nicht so dermaßen eingeschlagen haben. Hat er auch Beispiele genannt, da Ferner, Marquez, unsere Japaner und Goller. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass man da schon über den Tellerrand hinausschaut. Es kommen ja auch immer wieder Neuzugänge, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Dazu gehört zum Beispiel ein Marquez aus der Niederlande, dazu gehört ein Okunuki aus Japan. Ja, von daher glaube ich schon, dass man da die Augen in viele Richtungen öffnet. Ja, Verbesserungspotenzial gibt es diesbezüglich immer. Ist natürlich auch wieder schwierig für uns zu beurteilen, welche Spieler da wirklich auf dem Zettel stehen und welche Spieler du dann wirklich auch bekommen würdest. Also da ist auch wieder so eine Blackbox, wo wir nur schwer reinschauen können.
Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt mal anschaue, nehme doch mal das Beispiel Ivan Marquez, der ja gute Phasen beim Club hatte, weniger gute Phasen und insgesamt jetzt wahrscheinlich nicht 100% ins System passt. Das ist ja schon was man jetzt so festhalten kann aktuell. Und da habe ich mir mal angeschaut, wie sein Ex-Verein eben gespielt hat, weil das ist ja auch ein wichtiger Faktor und wie er da performt hat. Und erstmal muss man sagen, er hat ja bei NEC, ich wollte den Namen eigentlich nicht sagen, Name Again, glaube ich, irgendwie so spricht man es aus, Eredivisie Team hat er gespielt, war der Stammspieler, das an sich als Innenverteidiger jetzt was Gutes, wenn ich aus der niederländischen ersten Liga komme, das ist ja ein ordentliches Niveau. Und an sich mit Ball war das eine Mannschaft, die auch ja, letztes Jahr die wenigsten langen Bälle der niederländischen ersten Liga, also das ist ja ein Zeichen, dass die auch Fußball spielen wollen, dass Marquez sowas an sich kennt und auch die haben versucht eben Fußball zu spielen, aber was dann auch zum Teil der Wahrheit gehört, dass Ivan Marquez eben auch dort von den beiden Innenverteidigern, sein Nebenmann Philipp Sandler, war da der deutlich progressivere, der deutlich aktivere im Spielaufbau und deswegen ja, zieht sich so ein bisschen durch, das ist dann vielleicht auch nicht 100% Zufall, das würde ich schon behaupten, was man auch sagen kann, die haben sehr tief verteidigt, da kommt es dann auch nicht so zur Geltung, dass er nicht der Schnellste ist und was man natürlich auch anmerken kann, ist, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ist, dass offensiv die Torgefahr abgeht von Spielern wie Goller, Okunuki ist auch kein Zufall, das siehst du halt auch an den Stationen vorher, dass die noch nie wirklich als Torjäger in Erscheinung getreten ist, dann ist es klar, kann man dann darauf hoffen, dass sie in einem anderen System vielleicht irgendwie durchstarten, aber ja, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt wahrscheinlich nicht riesig, deswegen würde ich, das soll jetzt keine krasse Kritik sein, aber das sind schon so Punkte, die ich mir als Außenstehender denke, die sind aus meiner Sicht dann auch kein Zufall.
Ja, aber die gehen dann wahrscheinlich auch eher zulasten der Kaderplanung jetzt, nicht des Scouting-Systems,
würde ich sagen. Das kann sein. Also, gut, hängt natürlich auch immer irgendwo zusammen. Ja. Aber ja, klar, Scouting ist natürlich, wir wissen auch nicht, welche Namen da heiß gehandelt werden.
Ich glaube, der Sommer wird sehr entscheidend, um da nochmal eine andere Einschätzung abzugeben.
Naja, vor allem können wir auch sagen, also ich habe auch viele Daten gewälzt die letzten Tage. Es macht schon Spaß und hätte da auch ein paar ganz gute Ideen. Bin natürlich sehr, sehr gespannt, was das Nürnberger Scouting da ausspucken wird.
Ja, da bin ich auch schon auf den ersten Namen gespannt, aber da werden wir uns wohl noch etwas gedulden müssen. Ja, nächste Frage, was nehmen wir denn?
Sind einige, ne? Ja. Nehmen wir doch einfach mal den Spieler raus, weil auch gefragt wurde von Basti, hi zusammen, eine Frage für euren Podcast. Ich habe heute was über Marco Richter gelesen. Hättet ihr dazu eventuell ein paar Statistiken über die letzten Jahre und eventuell auch eine persönliche Einschätzung zu ihm? Und natürlich will ich auch mit vorlesen. Vielen Dank, ihr macht das super. Erstmal vielen Dank dafür. Und ja, Marco Richter spielt aktuell bei Mainz 05, war davor bei der Hertha, war da auch Kapitän und wollte aber offensichtlich nicht zweite Liga spielen, ist deswegen in die Bundesliga gewechselt. War zu Saisonbeginn bei der Hertha eine Art Zehner, da sehe ich ihn nicht. Seine besten Spiele wahrscheinlich irgendwo auf dem Flügel gemacht und ja, das von mir.
Ja, man muss dazu noch sagen, es gibt jetzt kein konkretes Gerücht, dass er vielleicht nach Nürnberg wechseln könnte. Es war, glaube ich, nur so ein Artikel, wo es auch um Marco Richter ging, wohin er denn wechseln könnte und was es für Optionen in der zweiten Liga gäbe. Da wurde eben der erste FC Nürnberg genannt. Ja, und ich halte es ehrlich gesagt für unrealistisch. Ich kann mir zum einen nicht vorstellen, dass Marco Richter in die zweite Bundesliga geht und zum anderen glaube ich auch nicht, dass der erste FC Nürnberg an ihm interessiert ist. Hat ja auch noch bis 2027 Vertrag, wäre wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Für die zweite Liga wäre es sicherlich kein schlechter Mann. Hat auch häufig auf der 8 gespielt, da sehe ich ihn eigentlich nicht. Ich sehe ihn eigentlich eine Reihe weiter vorne.
Ich sehe ihn aber, also ich sehe ihn eigentlich so als inverser Flügelspieler, aber ja, ich sehe ihn
als hängende Spitze.
Ja, aber auch ich mache es kurz, ich sehe ihn nicht beim Club.
Nee, sehe ich auch nicht. Vielleicht noch ein paar Fakten trotzdem zu ihm. Also er hat grundsätzlich einen guten Abschluss, eine gute Chancenverwertung, geht auch gerne ins Dribbling, kann sich da durchsetzen, gewinnt die Mehrzahl seiner Dribblings, ist eher auch jemand, der dann mal, wenn er dann eben im zentralen Mittelfeld spielt, aus der Tiefe kommt, in den 16er stößt, fußballerisch ganz gut, war ja damals U21 Europameister, glaube ich, kann sein, hat er auf jeden Fall eine gute Rolle in einem Turnier gespielt, er arbeitet auch ordentlich gegen den Ball, aber ja, wie gesagt, halten wir beide für unrealistisch und ja, warten wir mal ab, also wahrscheinlich keine Option.
Ja, also glaube ich auch nicht, aber falls es nochmal heiß wird, machen wir da natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher was zu. Aber ja, so lange soll das reichen. Ansonsten würde ich nochmal so einen Cut zurückmachen, fragentechnisch, weil wir es auch beantworten müssen. Natürlich eine Frage von David: Ist Fjell der richtige Trainer für die nächste Saison? Ja. Meint ihr, mit einem Kader für ihn läuft's besser? Also, wie fange ich an? Schwierig. Es ist natürlich klar, ich glaube, wir verbinden es einfach von Markus, ist noch eine Frage, nehmt ihr den Trainer völlig raus aus der Kritik oder muss man ihm die fehlende Laufbereitschaft der Spieler auch ankreiden, kann er sie nicht mehr motivieren? Für diese Bereitschaft zu laufen ist die Qualität der Spieler ja nicht ausschlaggebend. Um das mal zu vermischen, also klar, der Club spielt keine perfekte Saison und ich glaube, wenn das so ist, dann musst du alle Menschen, die in der Verantwortung stehen, dann kannst du keinem sagen, du kriegst jetzt eine 1 mit Sternchen für die Saison, das ist auch mal Fakt. Und ich weiß auch, dass Christian Fjell natürlich auch bei euch sehr, sehr diskutiert wird. Gibt es Leute, die finden ihn gut, gibt es Leute, die sagen, da gibt es keine Weiterentwicklung, das geht zurück. Und auf diesen Punkt, klar, wenn man das Ganze beurteilen will, gehört es natürlich auch dazu. Wenn man jetzt mal schaut, bis Paderborn, glaube ich, hat ihm jeder ein sehr, sehr gutes Fazit gegeben. Jetzt die letzten 17 Spiele, wenn man sich heranzieht, war der Weg jetzt natürlich nicht steil nach oben. Aber aus meiner Sicht gehört es auch dazu. Und ja, aus meiner Sicht muss man da schon auch die Spieler in die Verantwortung holen. Zum einen ist es ein Kader, der nicht wirklich perfekt für ihn zusammengestellt ist. Das sehe ich schon so. Wir hatten es ja auch gerade schon drüber, dass du halt in der Breite auf einigen Positionen schon Schmerzen hast. Und insgesamt muss man halt auch schauen, das Ganze nicht nur von Ergebnissen zu bewerten. Und ja, ich weiß auch, so Sachen wie Chancen und so waren zuletzt auch nicht die Welt. Aber ich sehe prinzipiell den Fußball, den er spielen lassen möchte, sehe ich persönlich gerne und glaube auch schon, dass mit einem kleinen Umbruch, mit Spielern, die mehr in seine Philosophie passen, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das wieder besser ausschaut.
Ja, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass ich mir da öfter gewünscht hätte, dass er seine Art von Fußball konsequenter durchsetzt, mit weniger Gegneranpassungen. Ich glaube, wenn dann dieser Transfer-Sommer kommt, dann gibt ihm das, oder das nimmt ihm auch so ein bisschen vielleicht unterbewusst die Ausrede, jetzt wieder anpassen zu müssen, sondern mehr seinen Stil durchzuziehen. Und ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin grundsätzlich überzeugt von seiner Idee, Fußball zu spielen. Muss man ja auch sagen, das, was wir dann häufig in der Rückrunde gesehen haben, diese ja, passivere, defensivere Herangehensweise, ist ja auch nicht seine Vorstellung von Fußball. Macht ihm auch keinen Spaß. Deswegen glaube ich schon, dass es mit diesem neuen Spielermaterial, was es dann hoffentlich gibt, auch besser werden muss irgendwo auch. Ich glaube, da sind die Erwartungen dann auch da. Und man muss vielleicht auch immer ja, etwas Geduld haben, wenn man nachhaltig etwas aufbauen will. Es war jetzt die erste Saison oder es ist noch die erste Saison von Christian Fjell. Man wird wahrscheinlich im Mittelfeld eintrudeln, kommen wir später noch zu. Und ja, wenn ich dann auf andere Vereine schaue, da zahlt sich dann häufig auch aus, wenn du einen Trainer hast, wo du eine Spielidee erkennst, die wir erkennen, und ihm einfach die Zeit gibst. Ich habe jetzt das Beispiel Arsenal. Nürnberg und Arsenal zu vergleichen, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber trotzdem, Arteta kam dahin, hat dann seine erste Saison auf Platz 8 mit ihnen beendet, was ja auch deutlich unter den Ansprüchen von Arsenal war. Aber man hat, glaube ich, von Anfang an auch gesehen, dass da eine Philosophie dahinter steckt. Und er durfte weiterarbeiten, hat sich dann immer weiter verbessert. Nächste Saison Platz 5, dann jetzt letztes Jahr Vizemeister, jetzt auch wieder im Kampf um die Meisterschaft. Also ich glaube, es zahlt sich schon aus, da an einem Trainer festzuhalten, der eine klare Idee hat von Fußball. Und ich erkenne es bei Fjell. Ja, deswegen bin ich da, was den Trainer angeht, eigentlich relativ optimistisch. Jetzt muss nur die Kaderplanung nachlegen.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Das ist halt für mich steht und fällt das Ganze damit, wie der Kader aussieht. Und das ist für mich auch das große Problem, das ist jetzt, wir sind jetzt hier gar nicht mehr konkret bei einer Frage, aber ist ja auch egal. Das ist für mich das große Problem, wenn man sich die letzten drei Nürnberger Trainer anschaut: Robert Klaus, Markus Weinzierl, Dieter Hecking klammere ich mal aus, weil es eine Interimslösung war, und jetzt Christian Fjell. Dann, ohne in die Tiefe zu gehen, wird mir, glaube ich, jeder beipflichten, dass das drei sehr unterschiedliche Philosophien sind. Und das ist halt das große Problem. Das ist dann auch im Kader ein großes Problem. Da ist das prominenteste Beispiel wahrscheinlich, dem es da aktuell so geht, ist Borussia Mönchengladbach, die Ähnliches durchmachen, die auch von einer Spielphilosophie in die andere wechseln. Dementsprechend wird dann der Kader jedes Jahr so halb neu zusammengemixt. Und am Ende hast du dann 5 Spieler, die für Ballbesitz stehen, 5 Spieler, die für Pressing stehen und 5 Spieler, die für gar nichts stehen, so in etwa. Und das ist das große Problem. So ganz so schlimm sehe ich es noch nicht bei Nürnberg, aber das ist jetzt eine entscheidende Phase, wo du eben die Weichen stellen musst, wo du, wenn du eben diese Spielphilosophie, die Fjell hat, wenn die auch der ganze erste FC Nürnberg in Zukunft so spielen soll, dann musst du einfach halt dahin gehen, jetzt den Kader verstärken. Ja, du musst keinen Kader für Christian Fjell zusammenstellen, du musst einen Kader für den ersten FC Nürnberg zusammenstellen. Und wie gesagt, da ist einfach entscheidend, was Nürnberg an sich für eine Spielphilosophie hat. Klar, dass da jeder Trainer um Nuancen anders tickt und so, das ist mir absolut klar, aber dass das Ganze halt wenigstens halbwegs einheitlich passiert, das ist für mich ganz entscheidend. Und wie gesagt, ja, das möchte ich mal anmerken.
Genau, und dann würde ich noch abschließend sagen, klar macht Fjell auch Fehler. Er ist jetzt auch noch nicht Jahrzehnte im Geschäft, ist ja auch noch ein relativ junger Trainer, 44 Jahre alt, liebe Grüße. Deswegen, er wird sich dann auch mit dem Verein mitentwickeln, wenn man ihn denn entwickeln lässt. Und ja, das nochmal abschließend zu diesem Thema.
Genau, und das nochmal, um da die Frage noch wirklich zu beantworten, ob man ihn kritisieren kann für fehlende Laufbereitschaften. So, klar, er ist verantwortlich, er steht an der Seitenlinie und klar, es ist irgendwo seine Aufgabe, die Spieler zu motivieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich Motivationsgründe sind, ob es Gründe sind, die sich irgendwie zwischen den Ohren abspielen. Dass halt da, das ist schon ein Thema, einfach diese Bereitschaft halt nach Ballverlust auch ins Gegenpressing zu gehen oder wenigstens rückwärts zu verteidigen. Und ja, klar, muss man da den Trainer auch mit in die Verantwortung nehmen, aber halt, wie gesagt, mal mindestens genauso viel auch die Spieler. Ein paar Spieler werden nächstes Jahr nicht da sein, deswegen glaube ich halt neue Chance. Aber muss man auch sagen, so die letzten 5 Spiele, ich glaube, haben auch eine große Bedeutung. Wenn du jetzt 5-mal 0-2 verlierst, dann ja, fällt das Fazit vermutlich auch ein bisschen anders aus. Aber ja, genug dazu gesagt, glaube ich.
Genau. Was die Fragen angeht, können wir jetzt, glaube ich, weiter aufs Transferthema gehen. Da vorweg noch eine Frage zu einem Leihspieler des 1. FC Nürnberg, der verliehen ist, Ali Loun, zu Austria Klagenfurt bis 2025. Und soweit ich das war, beziehungsweise erstmal zur Frage, hat Ali Loun eine Zukunft beim FCN? Ich fand ihn eigentlich in seinen Spielen immer in Ordnung, von Leonard Peter Schmidt. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, ich glaube, es ist gerade schwer zu prognostizieren, weil Ali Loun ziemlich wenig Einsatzminuten bei Klagenfurt bekommt.
Ich glaube, aktuell gar keine. Das ist mit Sicherheit nicht zu sein. Also ist keine gute Leihe bis dato, Punkt. Muss man sich
die geht ja auch bis 25, muss man an der Stelle
noch sagen. Ja, das muss man sich aber überlegen, ob man das möchte, weil wenn er nächstes Jahr auch nicht spielt, ist natürlich Quatsch. Ich weiß jetzt nicht 100% die Hintergründe, aber an sich, aus meiner Sicht, Ali Loun fand auch gute Ansätze, da als Sechser, als Flick war in der Zeit, schon gemerkt, dass er vielleicht noch ein Jährchen braucht, um zweite Liga physisch sich auch dran zu gewöhnen. Aber an sich glaube ich, dass er Zukunft hat, kann mich da auch noch an eine PK erinnern von Fjell, als er eben verliehen wurde, wo Fjell auch gesagt hat, da können Sie schon von ausgehen, dass ich den wieder bei mir haben will, sinngemäß. Und deswegen ja, sehe ich Ali Loun schon wieder beim Club.
Ja, dann können wir weiter im Text gehen. Basti Insta hat uns gleich ein paar Fragen gestellt. Vielen Dank an der Stelle. Fangen wir mal mit der ersten an. Wie wird eurer Meinung nach der Kaderumbruch im Sommer laufen? Ja, eine ziemlich offene Frage. Ja, ich glaube, der Kader wird jetzt auch nicht komplett auf links gezogen. Also es werden jetzt nicht 20 gehen und 20 kommen. Wir werden einen komplett neuen Kader sehen. Es werden sicherlich einige Positionen ja, so bleiben. Haben wir auch letzte Woche schon besprochen, mehr oder weniger, wo wir da Handlungsbedarf sehen. Ja, und ich hoffe einfach, dass es da so 4, 5, 6 wirklich punktuelle Verstärkungen gibt, nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ. Also so stelle ich mir den Kaderumbruch vor.
Ja, definitiv. Ich glaube, Can Usun wird gehen, Nene Brown wird gehen. Ansonsten glaube ich mal so, von allen, die jetzt, mit denen du planen willst, glaube ich nicht. Also ein Jeltsch wird nicht gehen, Kastrop wird, so wahrscheinlich vieles darauf hin, wird auch bleiben. Und deswegen, ja, Chamra wird bleiben und Co. Deswegen, ja, ich sehe es auch so, also es werden jetzt keine 6 Stammspieler gehen, aber ja, 100%, du brauchst Qualität in Breite, aber eben auch in der Spitze. Und das sind die Sachen, die ich erwarte. Und ja, ansonsten, klar, könnte man jetzt über die Frage noch viele Worte verlieren, aber so stelle ich es mir auch vor, ne? Zwei Stammspieler weg, viel Personal drumherum, ne? Viel Lawrence, Schindler, Hübner, wahrscheinlich Anderson, sowas wird auch gehen, aber ja.
Ja, da können wir dann, glaube ich, jetzt gleich mal anknüpfen an die Transfervorschläge, war ja auch eine Frage von Basti, wie unsere Top 3 Wünsche von Neuverpflichtungen sind. Ich glaube, eine Top 3 haben wir jetzt noch nicht, aber wir gehen einfach mal auf die Namen ein, die wir jetzt noch vorbereitet haben. Ja, Julian, fang doch du gerne mal an.
Ja, ich habe mir mal in der Offensive ein paar Gedanken gemacht, zwei Namen rausgesucht. Einer ist ein Spieler, am besten wir verlinken euch die Transfermarktprofile mit in die Folgenbeschreibung, dass ihr die auch mal nachschauen könnt, weil den einen kennt wahrscheinlich keiner. Und dann noch ein Altbekannten. Ich fange mal mit dem Unbekannteren an. Sein Name ist tatsächlich Javad El Yemili. Wie gesagt, kennt wahrscheinlich keiner, kannte ich bis vor kurzem auch nicht. 21 Jahre alt, ein Spanier, der aus der Jugend von Espanyol Barcelona kommt, spielt jetzt bei Levski Sofia in Bulgarien, ist ein offensiver Mittelfeldspieler, gerne halb links, kann da links am Flügel spielen, kann auf der 10 spielen, hat jetzt in den 23 Ligaspielen in dieser Saison 8 Tore, 4 Vorlagen. Und ja, was zeichnet ihn aus? Ist ein sehr schneller Spieler, sehr explosiv, eine Top-Ballführung, kann da wirklich extrem viele Meter mit Ball am Fuß überbrücken. Ist nochmal ein bisschen anderes Spielerprofil, das der Club, glaube ich, so nicht hat. Ich weiß, dass Fjell auch es gerne hat, wenn der Ball schnell transportiert wird, aber glaube, dass der das so ja, im Übergangsspiel schon nochmal eine neue Komponente bringen könnte. Super ersten Kontakt, Top-Ballführung, stark im 1 gegen 1, sehr dynamisch und was ihn auch auszeichnet, er ist eben mit links und rechts sehr gut, also nahezu beidfüßig. Ja, sucht oft den Abschluss, über 3 Abschlüsse pro Spiel, insgesamt 5 Torschussbeteiligungen pro 90 Minuten. Und ja, im letzten Drittel auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Hat mir da ein paar Videos, ein paar Szenen angeschaut. Das macht Spaß, wirkt aber gleichzeitig auch seriös. Ja, ist auch einer, der mal das Tempo rausnehmen kann, trifft da ganz gute Entscheidungen. Über 7 Dribblings pro 90 Minuten sind auch sehr viele, kann Standards schießen. Und klar, wir hatten es, also Christian und ich hatten es gestern kurz drüber, weil ich ihn auch fragte, glaubst du, sowas ist realistisch? Du meintest ja dann, Osteuropa passiert selten. Beim Club bin ich bei dir, ist aber Spanier, Fjell ist ja auch Spanier, deswegen ist das Ding für mich in trockenen Tüchern.
Ja, also erster Neuzugang quasi fix, wenn es nach Julian ginge.
Nein, Spaß beiseite, ist jetzt auch kein Spieler, wo ich sage,
all ist in. Auch eine gewisse Ungewissheit auch
klar,
noch dabei.
Klar, 100%, aber für mich ein Spieler, der würde ich mich nicht wundern, wenn der in 3-4 Jahren, wenn den dann jeder kennt. Also ist wirklich mal super Anlagen und technisch sehr feiner Spieler und auf jeden Fall ein Spieler, der aus meiner Sicht den Club weiterbringen könnte.
Ja, und der Club wird ja auch kreative Lösungen auf dem Transfermarkt brauchen und nicht nur die bekannten Namen anfragen. Ich glaube, das ist ja dann auch bekannt, vor allem hier in Deutschland, dass der 1. FC Nürnberg etwas Geld eingenommen hat. Also wird es dann sicherlich auf dem deutschen Markt nicht billig, deswegen ja keine schlechte Option, sicherlich da ins Ausland zu schauen. Ja, ich habe auch einen Namen vorbereitet, der etwas bekannter ist und vielleicht ja unrealistisch, ich weiß es nicht. Ich habe zumindest mal auch mich ein bisschen erkundigt, ein Spieler von Rapid Wien, nämlich ein Spieler von Robert Klaus, 20 Jahre alt, Österreicher, und er ist Sechser, ein moderner Sechser, Nicolas Sattelberger, habe ich auch schon etwas länger auf dem Zettel, habe dann auch nochmal in der Rapid-Szene nachgefragt, ob der denn realistisch wäre, habe dann die Antwort erhalten, ja, dass für ihn wahrscheinlich eher ein ambitionierter Zweitligist mit Aufstiegschancen realistisch wäre. Ja, wird der Club anscheinend noch nicht wahrgenommen. Vielleicht kann man es ja dem Spieler
noch nicht.
Eben, vielleicht kann man es ja dem Spieler so verkaufen. Ich glaube, den haben auch schon größere Clubs auf dem Zettel. Also ja, weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob der zwingend realistisch ist, aber vielleicht vom Spielertyp her wäre das eben einer, der im Spielaufbau sehr eingebunden ist, was ja auch Christian Fjell von seinem Sechser verlangt, immer wieder sich zwischen die Innenverteidiger fallen lassend und Bälle abholend, und was ihn, glaube ich, ein bisschen von Flick unterscheiden würde. Er ist sehr pressingresistent, hat eine gute Übersicht, sehr spielintelligent. Auch das sind Sachen, die Flick mitbringt. Ich meine da eher diese Pressingresistenz, die bei Flick manchmal noch etwas abgeht. Sattelberger kann ein Tempo diktieren, bringt da auch eine gute Technik mit und erhält auch seine Position vor der Abwehr, auch nicht ganz unwichtig für die Absicherung, für die Konterabsicherung. Was auch ähnlich zu Flick ist, er ist nicht der progressivste im Passspiel, was ja dem Club aktuell noch so ein bisschen abgeht. Gerade im defensiven Zentrum hast du mit, hatten wir auch drüber gesprochen, mit Flick und Horn jetzt nicht die progressivsten. Jeltsch ist grundsätzlich progressiv, musste allerdings, glaube ich, noch ein bisschen reinwachsen. Die Rolle kann man jetzt auch nicht gleich von ihm verlangen als 17-Jähriger, macht es ja schon defensiv überragend. Genau, und Sattelberger eben auch gegen den Ball wirklich richtig gut, stark im Defensiv-Zweikampf, liest das Spiel, fängt dadurch viele Bälle ab, bringt auch ein gutes Stellungsspiel mit. Also ja, so ein Spielertyp wäre vielleicht nicht schlecht, der nochmal so eine Pressing-Resistenz, was ja dem Club auch immer wieder fehlt, was ja auch immer wieder Kritikpunkt ist intern. Und ja, er wäre, glaube ich, ein interessanter Herausforderer für Flick, denn ich glaube, den braucht es auch nicht unbedingt, weil dann Flick aus der Startelf fliegen müsste, sondern weil es ihn vielleicht auch besser macht. Wir wissen ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll, da auf der 6 sich nochmal zu verstärken. Pressing-Resistenz, glaube ich, allgemein wichtig, denn auch kein Zufall gegen Teams, die den Club sehr, sehr hoch pressen. Kiel, St. Pauli und Co. Hat man schon Probleme gehabt. Deswegen ja, interessanter Take. Bin ich gespannt, ob der realisierbar wäre, aber vom Profil auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, schließe mich da an. Florian Flick und allgemein jeder im Kader braucht Konkurrenz, denn Konkurrenz ist gut und steigert dann auch die Trainingsqualität sicherlich. Deswegen, ja, interessanter Mann. Und ich habe natürlich auch noch einen zweiten mir rausgesucht. Das ist auch ein Spieler, den wahrscheinlich viele kennen. Letztes Jahr noch gegen den Club gespielt. Sein Name ist David Kownacki. Ist vor der Saison von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen gewechselt. Kennt die zweite Liga ganz gut. In 66 Zweitligaspielen 21 Tore, 14 Vorlagen. Ja, ist ein Stürmer. Letztes Jahr da auch gut geknipst bei der Fortuna, 14 Saisontore gemacht. aber seine neuen Vorlagen zeigen eben, dass er gleichzeitig auch richtig gut mitspielt, lässt sich da oft in den Halbraum fallen, ja, wirklich ein eher mobiler Stürmer, technisch gut, gute Passqualität auch, also wirklich einer, mit dem du auch kombinieren kannst, der auch gerne mal kurz kommt, den Ball klatschen lässt, dahinter dann wieder Räume öffnet. Also auf jeden Fall interessantes Profil. Er ist im letzten Drittel da recht vielseitig, wie gesagt, kann gerne mal ausweichen. Keiner, der starr in der Box verweilt, aber, und das finde ich wichtig, gleichzeitig schon einer, den du mit Flanken füttern kannst, einer, der viele Kopfballduelle bestreiten kann, im letzten Drittel eben in der Box. Ja, für mich ein sehr kompletter Angreifer, technisch, taktisch, physisch, alles gut, gutes Gesamtpaket. So Stats, wenn man sich anschaut, ist kein Stat, so aus der letzten Saison, sensationell, wo man sagt, boah krass, da war er der Beste der Liga, aber er ist eben in allen, egal ob Abschlüsse, Luftduelle, Passquote, Steckpässe, Kreativität, es ist alles sehr, sehr überdurchschnittlich gewesen, zweite Liga. Also ja, kurz gesagt, ein sehr gutes Gesamtpaket als Stürmer. Dazu auch nicht langsam, beweglich, gute Antizipation, gutes Gespür für Bälle in den 16er, eben da einen guten Instinkt auf zweite Bälle. Weiß auch mal, wann er einen Schritt nach hinten machen muss, auch wenn er jetzt insgesamt ja nicht der intensivste ist im Anlaufen, aber schon noch ordentlich. Und wie gesagt, ja, das ist für mich ein interessanter Spieler, der, ich weiß auch, bei Werder Bremen dieses Jahr nicht funktioniert, da nicht durchgestartet ist, aber muss man eben auch sagen, Fortuna letztes Jahr viel Fußball gespielt, das liegt ihm, ja, wenn er mal in den Halbraum kommen kann, wenn er Spiele hat, mit denen er zocken kann, und das ist bei Werder Bremen ja nicht so oft gewesen in der Saison, da ist dann doch eher mal der lange Schlag, vielleicht auch der direkte Ball in die Tiefe, das ist nicht so sein Spiel und deswegen hat es da nicht funktioniert, aber ich kann mir das gut vorstellen, nicht umsonst hat Düsseldorf vor einigen Jahren mal 7 Millionen für ihn bezahlt, als sie Bundesliga gespielt haben. Für mich ein Spieler, wie gesagt, bringt Zweitliga-Erfahrung mit, bringt viele Elemente mit, die ich mir von dem Stürmer nächstes Jahr im Nürnberg-Trikot erhoffe.
Ja, klingt durchaus interessant und vielleicht auch nicht ganz unrealistisch. Vielleicht wäre ja auch eine Laie denkbar, wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Mann für die zweite Liga. Ob er ein guter Mann für die zweite Liga ist, steht noch so ein bisschen in den Sternen, denn den Spieler, den ich mir noch herausgesucht habe, ist aktuell in der Regionalliga Bayern aktiv, nämlich beim Tabellenführer bei den Würzburger Kickers, nämlich Bencika Kasiel, ein 22 Jahre alter Flügelflitzer, muss man sagen, wirklich sehr schnell, seit 2022 in Würzburg, 1,79 groß, und ja, der Vertrag soll angeblich im Sommer auslaufen, steht in dieser Saison bei 8 Toren und 4 Vorlagen in 27 Einsätzen, durchaus ordentlich. Letzte Saison war es noch ein Ticken besser mit 8 Toren und 15 Vorlagen in 38 Einsätzen, also insgesamt 16 Tore und 19 Vorlagen, also 35 Scorerpunkte in 65 Spielen für Würzburg in der Regionalliga Bayern, durchaus gute Werte für einen Flügelspieler. Und ja, es ist einer, der eben häufig rechts am Flügel unterwegs ist, also kein Halbraumspieler, sondern eher jemand, der die Linie hält, was ja auch die Flügelstürmer in Fjells System machen. Und der eben sehr gerne Richtung Grundlinie mit Tempo geht, kann das auch über links machen und ja, bringt wirklich ein sehr starkes Dribbling mit, geht fast 7 Mal pro 90 Minuten ins Dribbling, gewinnt davon fast 60%, also wirklich sehr schnell, sehr beweglich, sieht man immer wieder bei ihm, Dynamik, schnelle Bewegungen, Körpertäuschungen, kann sich schnell drehen, auch ganz wichtig sein Antritt, also kann da ganz schnell vom Gegenspieler sich entfernen. Und was eben auch nicht unwichtig ist, er dribbelt nicht, um zu dribbeln, sondern er dribbelt, um wirklich Richtung Tor zu gehen. Also ist da immer wieder sehr zielstrebig, auch immer wieder mit vielen Kontakten in der Box. Bringt dann auch gerne die Flanke von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr. Sucht aber auch immer wieder den Weg zum Tor mit rund 2 Abschlüssen pro 90 Minuten. Auch sehr viele davon aufs Tor. Also sein Spiel ist auch von einer großen Präzision geprägt. Schießt auch einige Tore, muss man sagen, für die Chancen, die er hat, hat in diesen 2 Regionalliga Bayern Jahren 16 Tore, wie erwähnt, gemacht. Laut Expected Goals wären rund 9 drin gewesen, also wirklich starke Chancenverwertung, macht auch mal einen aus der Entfernung. Was auch wichtig ist, er ist es gewohnt, in einem Team zu spielen, das den spielerischen Weg sucht, das Fußball spielt, also viel ins Passspiel eingebunden, hat auch eine gute Passquote für einen Offensivspieler von knapp 80%. Und ja, einer, der immer wieder die Tiefe beläuft, immer wieder den Weg hinter die Abwehr sucht, auch sehr viele lange Pässe empfängt mit seinen schnellen Läufen in die Tiefe. Jemand, der auch häufig dann Fouls zieht durch seine Beweglichkeit, durch sein Dribbling, also wirklich schwer zu stoppen. Und ja, gegen den Ball ist es noch ein bisschen ausbaufähig, da geht mehr. Aber ansonsten bringt er wirklich viele Dinge mit, die man von einem Flügelspieler erwartet. Kreiert Chancen, sucht selbst den Abschluss. Frage ist eben, ist er gut genug für die zweite Liga? Wäre sicherlich keine Top-Tier-Lösung, keiner, den du holst und sagst, der wird jetzt mein Nummer 1 rechts außen. Aber einer, dem ich den Durchbruch durchaus zutrauen würde. Würzburg ja souveräner Tabellenführer der Regionalliga Bayern. Also ich glaube, für die Regionalliga Bayern ist er definitiv gut genug. Ja, es gibt immer wieder andere Vereine. Wir können nur an den nächsten Gegner denken, SC Paderborn, der sich aus der Regionalliga bedient und da immer wieder interessante Spieler hervortut. Und für mich wäre Kasiel so ein Kandidat, der das schaffen könnte, diesen Sprung in die zweite Liga, weil er eben auch diese Physis mitbringt, diese Schnelligkeit, was ich extrem wichtig finde. Habe ihn auch schon länger auf dem Zettel, beobachte ihn schon länger und ja, wäre für mich ein interessanter Kandidat.
Ist natürlich die Frage, wie sonst rechts außen weitergeht, Hangbo, Goller, wahrscheinlich, wenn beide bleiben, wird es eher nichts, aber prinzipiell.
Ja, kann wie gesagt auch auf links spielen, kann ja auch Hangbo links spielen, also wäre sicherlich irgendwo integrierbar, denke ich.
Bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht, bevor wir dann den Switch zum nächsten Gegner, Ausblick Paderborn, machen. Noch eine Frage, noch eine von Markus. Was außer dem Mehr an Kohle macht euch hoffnungsfroh, dass Hacking und Rebbe gerade jetzt zum ersten Mal in ihrer Amtszeit eine erfolgreiche Transferperiode hinlegen werden? 3 Fragezeichen. Man könnte ja mal die Transfer-Tops und Flops der letzten Jahre gegenüberstellen. Also ich glaube, der Beitrag, die Frage bezieht sich ja auch recht viel auf den Artikel, den du gestern geschrieben hast, weil ja, ist ja auch bekannt, das Interview von Dieter Hecking mit Sport1, wir spielen eine ordentliche Saison, zum einen, und zum anderen, jetzt habe ich vergessen, um was ging's?
Beim Hacking-Interview, ja, ja. Dass er quasi schon die für die nächste Saison ein bisschen runterfährt.
Ja, das waren zumindest die Überschriften von vielen, aber wir, beziehungsweise du hast es ja geschrieben, dass, wenn man sich das Interview mal genau durchliest, da jetzt eigentlich gar nicht so viel Verwerfliches drinsteht.
Nee, er hat ja nur gemeint, dass ein Umbruch ansteht und dieser Umbruch wurde eben ja von vielen Fans sehr negativ interpretiert, aber letztendlich ist es ja das, was ansteht und das, was auch viele Fans dann letztendlich wollen, weil sie ja auch teilweise unzufrieden mit dem Kader sind, mit der Arbeit von Dieter Hecking, und ja, deswegen braucht es ja auch irgendwo einen Umbruch und bessere Spieler.
Genau, und eben die Frage, was macht uns denn jetzt da hoffnungsfroh, dass es jetzt zum ersten Mal eine erfolgreiche Transferperiode wird?
Ja, ich würde erstmal sagen, wir sind nicht hoffnungsfroh. Wir sind, glaube ich, weder pessimistisch noch optimistisch, sondern ja, ziemlich neutral.
Genau, also das ist, glaube ich, allgemein das, was wir versuchen. Klar, auch Fakt, jeder hat irgendwo persönliche Meinungen, die kann man nie 100% rausnehmen, aber prinzipiell versuchen wir auf jeden Fall, das Ganze objektiv und realistisch einzustufen. Und ich glaube, ich habe es an dem Beispiel Marquez genannt, ich habe es an den Flügelspielern genannt. Ist für mich persönlich auch kein Wunder, dass Ahmed Gürlein Probleme hat, sich an das Spiel zu adaptieren. Deswegen, ihr seht schon, also das ist jetzt auch keine Lobhudelei auf die letzten Transfers, und da bin ich auch vollkommen bei euch, vollkommen bei dir, Markus, dass da einige Transfers sicherlich nicht ideal waren, die man nicht hätte tätigen müssen, aber was man sich schon auch anschauen muss, was natürlich auch zur Wahrheit gehört, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht jeden Transfer durchgehen, aber sowas wie Jan Chamra ablösefrei, Top-Transfer, Punkt. Quadwodur, 700.000 hat er auf jeden Fall vervielfacht. Louis Breuning, 80.000 von Würzburg gekommen vor 2 Jahren, auch ein Spieler, für den man heutzutage deutlich mehr bekommen würde. Ja, Spieler wie Kastrop, also
Fischer müsste, glaube ich, auch noch unter die Amtszeit von Beispiel also es fallen. Gibt, der es hat gibt, übrigens ja. sein Startelfdebüt in dieser Saison bei Wolfsburg an dem Wochenende
gefeiert. Zack, 3-0 verloren.
Ja, aber das ist bei Wolfsburg nichts Neues.
Ja, das stimmt, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja schon auch positive Transfers, aber ja, prinzipiell klar, ist ja auch klar, der Club ist vor noch nicht allzu langer Zeit, war es noch in einer anderen Liga, dass dann danach nicht jeder Transfer perfekt war, sonst würden sie wahrscheinlich auch besser dastehen, ist ja auch klar, also auch da kann ich dir teilweise schon recht geben, Markus, und ja, und wie gesagt, deswegen hoffnungsfroh, also ich bin auch nicht hoffnungsfroh, ich bin einfach gespannt, und man muss halt auch sagen, was ja absolut Fakt ist, dass der Club in den letzten Jahren unter Olaf Rebbe und Dieter Hecking transfertechnisch viel Geld eingenommen hat. Das darf man nicht zu kurz kommen lassen, klar. Bin ich auch ehrlich, Kaderqualität hat vielleicht auch darunter gelitten, ist aber normal. Und jetzt hast du aber, und deswegen ist es jetzt auch wichtig, weil jetzt hast du halt nochmal Geld und jetzt vielleicht auch die letzte Chance, wo du diesen Sprung da ganz oben schon ran schaffen kannst, wenn du dich klug verstärkst und dass diese Transferperiode essentiell wichtig ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
Ja, ich glaube, das steht mal wieder über allem, dass wir einfach diesen Transfersommer abwarten müssen und ja, hoffnungsfroh sein müssen, dass das Ganze auch ordentlich vonstatten geht.
Und wenn der Club unsere Hilfe da benötigt, kann er sich gerne melden.
Ja, wir sind bereit.
Ja, ansonsten glaube ich, dass wir transfertechnisch relativ durch sind. Also ich habe die Fragen immer weggestrichen. Ich hoffe, ich habe keine zu viel weggestrichen.
Ja, wir haben, glaube ich, noch Aufstellungsfragen, aber die können wir jetzt.
Genau, das hätte ich auch gesagt.
Machen wir jetzt Paderborn.
Genau, schauen wir doch mal auf den nächsten Gegner. Freitag 18:30 Heimspiel gegen den SC Paderborn bei atemberaubend schlechtem Wetter, glaube ich. Aber egal, wir freuen uns beide aufs Spiel, sind natürlich auch beide im Stadion. Ja, SC Paderborn, kurz zur Einordnung, hat einen schwierigen Saisonstart, war nach 7 Spielen noch auf Platz 15. Dann muss man auch sagen, haben sie in der Vorrunde, auch als es nicht so gut lief, etwas überraschend mit Trainer Lukas Kwasniok verlängert. Ja, und der macht es auch richtig gut seitdem. Stehen Platz vorm Club, zwei Plätze, glaube ich.
Sind sie 9. oder 10. Punkte,
das weiß ich. 3 Punkte, ist ja auch egal. 9. oder 10. sind auf jeden Fall im Mittelfeld und haben jetzt 40 Punkte und machen es an sich nicht schlecht. Spielen auch eine ordentliche Rückrunde, wenn auch, ich weiß, die Ergebnisse zuletzt ausblieben. Aber ja, auf jeden Fall ein interessanter Gegner, der sehr aktiv Fußball spielt und deswegen wird es. Ich habe es letzte Woche gesagt, auf Schalke erwarte ich kein schönes Spiel, das war es auch nicht. Jetzt erwarte ich schon ein attraktives Spiel.
Ja, es ist auch ein Gegner, der sehr flexibel ist, nicht nur was die Leistungen angeht. Mit diesen vielen Leistungsschwankungen sind ja jetzt auch inzwischen wieder 6 Spiele ohne Sieg, standen vor knapp 2 Monaten bei 37 Punkten, also haben jetzt fast 2 Monate gebraucht, um die 40 voll zu machen.
Klingt ja nach Nürnberg.
Ja, da will der Club jetzt auch hin am Freitag. Hat auch übrigens Kwasniok gesagt, dass er glaubt, dass es psychologisch sehr wichtig ist für die Mannschaft. Wir hoffen mal, das können wir beim Club auch bald herausfinden, was 40 Punkte mit der Mannschaft machen. Ja, ich habe es im Vorfeld auch ein bisschen zu Julian schon gesagt, Paderborn fast schon so ein bisschen wie ja, der FCN in, ich will jetzt nicht sagen besser, aber ein bisschen attraktiver, was den Fußball angeht. Vom Kader her vielleicht ähnliche Voraussetzungen, Paderborn wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter besetzt, aber sie spielen eben sehr attraktiven Fußball. Es ist zwar nicht immer erfolgreich, sie müssen auch mal leiden, wie gesagt, sie haben immer wieder Schwächephasen, auch innerhalb einer Partie, aber sie wollen immer aktiv bleiben und stehen jetzt auch nicht viel schlechter da mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen und eins der Saisonziele des FCN war ja keine Tabellenplatzierung, sondern dass die Leute gerne ins Stadion gehen, ist ja aktuell, wenn man sich so umhört.
Ich freue mich auf Freitag.
Ja, ich freue mich auch immer, aber ist nicht überall so. Und ich glaube, wenn man bei Paderborn ins Stadion geht, dann kriegt man immer was geboten. Ob das jetzt auch den Paderborn-Fan immer gefällt, weil es ja dann auch doch die ein oder andere Niederlage gibt, ist eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man zumindest als neutraler Zuschauer gerne spielen sieht.
Ja, das definitiv, muss ich auch sagen, ein bisschen sich sportlich aus meiner Sicht verändert. Letztes Jahr mit 61% tatsächlich das Team mit dem höchsten Ballbesitzanteil der Liga, obwohl auch da Magdeburg schon mit drin war, obwohl da noch Tim Walter beim HSV Trainer war. Also sieht man schon, letztes Jahr extrem viel den Ball gehabt. Dieses Jahr, vor allem in der Rückrunde, ist es weniger, weil auch Florent Muslia gewechselt ist im Winter nach Freiburg. Für mich ein Spieler, der sensationell ist im Übergangsspiel, der da gut den Ball zwischen Defensive und Mittelfeld und Angriff in den Ebenen transportieren kann. Der ist weggebrochen und seitdem spielt Paderborn schon deutlich direkter, deutlich vertikaler, deutlich schneller vorne rein. Das ist auf jeden Fall auffällig. Ja, könnte da jetzt viele Zahlen zu nennen, aber will euch nicht überfrachten mit Daten. Aber zum Beispiel Passquote von fast 87 auf nur noch knapp 83% in der Rückrunde. Dafür eben deutlich mehr Intensität. Ist das Team mit den meisten Sprints in der Rückrunde. mehr hohe Balleroberung jetzt auch in der Rückrunde 13. Vorrunde waren es 11,6. Also schon auch auffällig, spielen mehr Flanken, spielen deutlich schneller ins letzte Drittel, verteidigen ein bisschen höher. Also haben auch ein bisschen ja, personell was getan. Kwasniok setzt da auch viel auf junge Spieler, die halt 100% Bock haben. Ja, also schon für mich so ein paar vergleichbare Sachen zum Club, so von der gesamten ja, Kaderstruktur und so. Max Kruse zum Beispiel, der ja mit viel Vorschusslorbeer nach Paderborn kam, dann jetzt mittlerweile ja Karriere beendet. Das hat gar nicht funktioniert. Und auf solche Spieler hat Kwasniok halt gar keinen Bock mehr. Nur noch auf Spieler, die sich da 100% verschreiben dem Ganzen, die da 100% Gas geben. Und das sieht man eben auch im Spiel da aktuell, wie gesagt, ein bisschen wilder. Und wollen da aber nach wie vor an sich Fußball spielen, das Ganze eben ein bisschen vertikaler als zuvor. Aber was man auch sagen muss, soll es auch keine Lobhudelei über den SC Paderborn werden, denn was man auf jeden Fall sagen muss, sie bieten ja defensiv halt schon extrem viel an. Ja, also das ist für mich Fakt, vor allem wenn sie den Ball verlieren, gibt es da schon gut Räume, die der Club aus meiner Sicht auch durchaus bespielen sollte und auch kann.
Ja, Punkte technisch, ich habe es ja schon gesagt, 6 Spiele ohne Sieg und auch allgemein in der Rückrunde dann dementsprechend nicht so stark gepunktet, so oft wie der erste FC Nürnberg, also da punktetechnisch auf Augenhöhe, wenn man sich da die Expected Points von Paderborn ansieht, dann hätten sie auch schon deutlich mehr verdient gehabt, also nur weil die 6 Spiele ohne Niederlage sind, ist es jetzt keine Laufkundschaft, die da nach Nürnberg kommt, aber trotzdem bieten sie dir natürlich auch Möglichkeiten, da gefährlich zu werden, vor allem was das Umschaltspiel angeht. Also sie sind, was jetzt Gegentore nach Ballverlust und Kontern angeht, gehören sie jeweils zu den letzten 3 der Liga. Also da ist durchaus Potenzial da für die Nürnberger, die Paderborner zu knacken, weil sie ja auch, das zitiere ich immer wieder gerne, dieses von Kwasniok, diese Azubi-Truppe, ist ja auch eine ziemlich
junge Mannschaft.
Ja, sehr junge Mannschaft und ja, sie spielen dann auch etwas ungeduldig manchmal. Ich glaube, bestes Beispiel ist gegen Hertha vor 2 Wochen zu Hause, wo sie eigentlich ein überragendes Spiel machen, auch 2-1 in Führung sind und ja, mehr oder weniger das Spiel zumachen wollen, was für mich auch grundsätzlich der richtige Gedanke ist, aber dann teilweise zu offen agieren und der Hertha die Möglichkeit geben, dann am Ende durch Konter in Rückstand das Spiel noch zu drehen. Also ich glaube, das ist, beschreibt die Paderborn also ziemlich gut. Ja, allerdings Kwasniok stellt sich immer wieder vor seine Mannschaft, finde ich auch gut. Redet immer davon, dass ja, seine Mannschaft wirklich viel umsetzt, was er sagt und letztendlich das Ergebnis in den letzten Wochen gefehlt hat. Auch interessant Herangehensweise von Kwasniok, der sagt, ja, wir haben jetzt 6 Spiele in Folge nicht gewonnen, werden zwar jetzt viele drüber lächeln, aber ich will die letzten 5 Spiele gewinnen.
Ja, geht da offensiv ran, geht da forsch ran. Prinzipiell coole Sache. Für mich auch so eine Art Zwillingsbruder der von Benny Goller, der beim SC Paderborn spielt, das ist Sirlot, Spitzname Sissi Conte.
Auch 5 Scorerpunkte?
Ja, das weiß ich gar nicht genau. Aber er läuft auch immer in die Tiefe. Hat jetzt letzte Woche sein 2. Saisontor gemacht und dass es erst 2 sind, ist halt auch ein Wahnsinn, weil der ist so oft auch im 16er im letzten Drittel und macht auch vieles gut. Manche sogar noch ein bisschen besser als Goller, aber auch bei ihm letzte Situation passt dann immer nicht. Also das wird ein ganz interessantes Duell, auch wenn sie auf dem Platz nichts miteinander zu tun haben. Hat man auch
so das Gefühl wie bei Goller, da fehlt nicht viel, dass er vielleicht mal explodieren könnte, aber es passiert halt irgendwie nicht.
Das Gefühl hat man wahrscheinlich schon länger, ja. Aber prinzipiell, Benny Goller wäre für mich vom Spielerprofil her sogar einer, der prädestiniert wäre, Paderborn weh zu tun, der da, ich finde ja, Goller wählt dann, also findet schon immer ganz gute Positionierungen, wenn der Club den Ball erobert, wo er reingeschickt wird, aber wie ja, auf
ist
Schalke.
Ist ja eine Frage von kritisch Applaus.
Stimmt, ja.
Benny oder Hangbo?
Ja, also Goller oder
für Hangbo. Benny plädieren.
Ich sag Goller.
Okay.
Du sagst Hangbo, ich weiß.
Ich sag beide.
Beide, ja, kann man auch machen, ja.
Ich würd Hangbo auf
wobei, links. Wobei ich aber auch sagen muss, ich fand Goller auf Schalke echt schlecht. Also ich verstehe auch, wenn er draußen ist. Ich verstehe auch, wenn er draußen ist. Nicht falsch verstehen. Und dass ich überhaupt einen von beiden sage, da sind wir dann auch wieder beim Thema Kaderbreite. Weil aktuell, also Hangbo, klar, hatte Pech, aber an sich wirklich verdient. Jetzt zu starten hat er es eigentlich nicht, aber Goller hat sich eigentlich auch einen Bankplatz mal verdient.
Deswegen, wird wahrscheinlich die Trainingswoche entscheiden, wer da startet. Ich glaube,
je nach Belastungssteuerung.
Ja, die Leistungen auf dem Platz sind ja beide zumindest unglücklich. Die 14 Minuten von Hangbo und die vielen Minuten von Goller in den letzten Wochen.
Definitiv.
Ja, es ist wieder die Frage. Ich glaube, ist ja auch eine Frage jetzt,
Aufstellung. Unsere Top-Aufstellung, wenn alle fit sind. Ja, also prinzipiell, ich will noch ein was über Paderborn sagen, bevor wir das dann zum Abschluss beantworten können. Paderborn, auch ein Gegner, wo ich sehr drauf gespannt bin, weil sie einfach auch immer wieder sich an den Gegner anpassen, welche Räume sie mit Ball bespielen, wie sie sich gegen den Ball positionieren. Also da gibt es wirklich verrückte Dinge, die man bei Paderborn sieht.
Ja, gegen den Ball im Spielaufbau, ja, hau raus. Ein Stat zur Gegneranpassung. Ich habe eine Statistik, die ist, glaube ich, schon 2-3 Wochen alt, aber wird jetzt sich nicht groß geändert haben, nämlich Kwasniok ändert im Schnitt das Stammpersonal, also die Startelf, um 4 Spieler.
Der Club, glaube ich, 0,4 gefühlt. Ja, ja. Aber ja, Kwasniok ist da wirklich ein verrückter Trainer, der halt echt, der wie zum Beispiel Raphael Obermeier, kurzes Beispiel noch, ohne zu viel über Paderborn zu erzählen, eigentlich rechter Schienenspieler, spielt da eine Top-Runde. Jetzt auf einmal, letztes Wochenende gegen den KSC, war er alleiniger Sechser mit und gegen den Ball. Und das sagt schon vieles aus. Davor auf der Doppelacht waren übrigens Bilbia und Kostons. Das sind eher so, ja, das sind eigentlich fast schon Stürmer. Also ja, ist wirklich verrückt, eben auch gegen KSC, erste Halbzeit aus dem 3-1 aufgebaut, dann aus dem 3-2. Also wird auf jeden Fall interessant, was man auch taktisch da sehen wird und was für Anpassungen. Aber ja, ich glaube, genug über Paderborn. Eure Top-Aufstellung, wenn alle fit sind, fragt Basti Insta.
Ich glaube, die ersten 7 sind wir uns einig, würde ich jetzt einfach mal so in die Runde werfen. Von hinten nach vorne.
Also jetzt fürs Wochenende, ich habe trotzdem, manche würden jetzt reicher sagen, ich habe trotzdem Karl Klaus im Tor.
Ja, ich würde jetzt auch, es ist jetzt schwer zu sagen, dass Reichert
top ist. Nein, also ich hab auch Karl Klaus, ich habe die Viererkette, wie sie immer spielt.
Ja, ich auch.
Ich habe davor Florian Flick.
Ja,
Kastrup Usun. Da sind wir dann aber auch schon wieder beim Thema Kaderbreite, weil wen willst du jetzt auch sonst da groß hinstellen?
Ja.
Und dann natürlich vorne drin gehe ich tatsächlich, fangen wir mit dem Stürmer an, ich gehe mit Schleimer.
Ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Wie gesagt, ich habe schon oft genug gesagt, dass ich mir gern Makanya wünschen würde, aber ich kann ja nicht davon reden, dass der jetzt zu einer Top-Aufstellung gehören würde, deswegen ja.
Und vor allem auch nicht realistisch, aber ja, gut, das wäre jetzt egal. Aber. Ja, und Flügel kommt für mich auf den Gegner drauf an. Ich würde aktuell wahrscheinlich noch zum Goller und Okunuki sagen, weil ich jetzt Okunuki wieder ein bisschen besser gegen Schalke fand. Aber auch da muss ich sagen, das ist beides für mich keine 1A-Lösung aktuell. Also im Gegenteil, das ist eine 1D-Lösung. Und ja, aber trotzdem würde ich aktuell wahrscheinlich die beiden da aufstellen.
Ja, also wenn jetzt Paderborn anstünde, würde ich wahrscheinlich mit, habe ich ja gerade schon gesagt, Hangbo links und Goller rechts gehen. Ob das jetzt meine Top-Aufstellung wäre, ist schwer zu sagen, weil ja auch nicht jeder top drauf ist.
Ja, also ich glaube, man sieht ja auch an deiner Stimmlage und an meiner, dass das jetzt
trotzdem ich werd schon ganz leise.
Ja, dass das jetzt eine erste Elf ist, die uns auch nicht aus den Socken haut, und das gehört einfach auch zur Wahrheit dazu. Und ja, umso spannender.
Hoffentlich hauen sie uns dann am Freitag von den Socken, wer auch immer spielt.
Hoffen also wir alle,
die Heimmannschaft.
Ja, hoffen wir alle, 40 Punkte voll machen. Wie gesagt, wäre extrem wichtig, 40 Punkte voll, dann kehrt trotzdem ein bisschen Ruhe ein.
Das würde ich auch nochmal an der Stelle kurz aufmachen, das Thema. Egal, ob man dann jetzt 40 Punkte hat oder nicht, werden die letzten Spiele trotzdem extrem wichtig für den Club, da auch nochmal eine positive Stimmung zu erzeugen. Im Hinblick auf die neue Saison.
Ja.
Und ich traue dem Club schon zu und ich erwarte es fast schon, dass man mindestens noch 6 Punkte holt aus diesen 5 Spielen, was ja auch kein Hexenwerk ist.
3 Heimspiele.
Ja, genau. Also eigentlich so 9 Punkte wären eigentlich,
du kannst natürlich nie Ergebnisse planen. Ich erhoffe mir halt Leistungen, die 7-8 Punkte auf jeden Fall hergeben.
Ja, wenn es dann ein Sieg, 3 Unentschieden und eine Niederlage ist und da sind 4 Spiele dabei, wo du sagst, die waren richtig gut, dann kann man damit auch leben.
Oder halt am letzten Spieltag endgültig dem HSV den Aufstieg versauen wäre.
Ja, das hätte ja auch seinen Charme.
Ja, ja. Aber ja, also bin ich auf jeden Fall bei. Der letzten 5 Spiele sind schon, auch wenn es vermutlich tabellarisch um nichts mehr geht, sind, glaube ich, schon wichtig, weil ganz ehrlich, wir alle erhoffen uns eine geile nächste Saison und gibt nichts Schöneres als so eine Vorbereitung mit schon Euphorie. Und ich weiß, der eine oder andere ist skeptisch, aber ja, ich kann nur sagen, am besten klappt es wahrscheinlich, wenn jeder dem Ganzen nochmal eine Chance gibt. Ich glaube jetzt nicht, dass sich personell groß was tun wird. Und manche sagen jetzt wahrscheinlich blind ins Verderben rennen, aber ja, einfach eine Chance geben, einfach hoffen und wie gesagt, Euphorie von Anfang an wäre schon cool.
Ja, das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort für diese 4. Folge des Clubfokus Podcast. An der Stelle nochmal Dankeschön, wenn du bis hierhin zugehört hast. Freut uns. Und ja, auch nochmal der Hinweis, würde uns sehr freuen, wenn du uns unterstützt. Link dazu in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten machen wir das Ding dann zu, würde ich sagen. Ich glaube, es ist alles gesagt, zumindest für diese Woche. Wie gesagt, Freitagabend Paderborn. Wir freuen uns und kommt doch auch alle zahlreich ins Stadion. Dann wird es umso schöner. Und ja, vielleicht gibt es ja auch den ersten Sieg, seitdem es den Clubfokus-Podcast gibt.
Echt, haben wir noch keinen?
Ist ja jetzt fünf Spiele ohne Sieg, vierte
ja,
Folge.
An uns liegt es ja. Aber nee, ich erzähle jetzt auch nichts mehr Wichtiges, deswegen schließe mich deinen Worten an, hast du schön gesagt. Bis zum nächsten Mal, vielleicht ja bis zum Freitag im Stadion, vielleicht läuft man ja einem über den Weg, vielleicht auch nicht. Ansonsten macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.